Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 7. Und zwar nehmen wir die ersten 10 Verse, die wir verlesen. Johannesevangelium Kapitel 7 ab Vers 1. Wo es heißt, und nach diesem wandelte Jesus in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa wandeln, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm, ziehe von hinnen und geh nach Judäa, auf dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit ist stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Feste, ich gehe nicht hinauf zu diesem Feste, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zu dem Feste, nicht offenbarlich, sondern wie im Verborgenen. Soweit das Wort des Herrn. Wenn wir solche Themen hier behandeln, dann ist es klar, dass die ein wenig anders anzuhören sind als andere Mitteilungen des Wortes Gottes, etwa wie der Zachäus. Hier haben wir ein ganz Teil Lehre enthalten und wir wissen, die kann für den einen oder anderen, der nicht die Frequenz dahin hat, auch ein wenig trocken wirken. Aber es ist Gottes Wort und wir wollen es lieb haben, ganz gleich, welche Mitteilungen der Heiligen Schrift wir hier vor uns haben. Nun, dieser Abschnitt, den wir verlesen haben, schildert die furchtbaren Geschehnisse, die unser Herr Jesus, die unseren Herrn sehr, sehr hart trafen. Weil man ihn in Judäa, wie es heißt, zu töten suchte. Darum wandelte er nun in Galiläa. Wie ihre Väter einst in der Wüste das Himmelsbrot des Manna verwarfen. Wir lesen davon in 4. Mose 21,5. So ekelten sich die Schriftgelehrten vor der himmlischen Speise, dem himmlischen Brot des Lebens Jesus. Wie so einsam in seinem ganzen Auftrag muss sich der Herr Jesus vorgekommen sein. Die Schriftgelehrten in unserem Kapitel Vers 32 wollten ihn töten. Seine leiblichen Brüder glaubten nicht an ihn, Vers 5. Das Volk Israel war über ihn in der Meinung vollständig zerrissen, Vers 12. Eine Parallele zu dieser Situation finden wir eigentlich heute in der Gemeinde Jesu, in unseren Tagen. Nach Vers 2 schickte man sich geradezu an, das Laubhüttenfest zu feiern. Israel war aufgrund der Weisung des Alten Testaments, aufgrund jener Tradition, im Umbruch der Vorbereitung zum Fest der Laubhütten. Dieses Fest erinnert als das siebente in Israel zu feiern der Fest, an das Ziel Israels, in die Ruhe des Millenniums einzugehen. Denn also sprach der Mann Gottes, dies, das war das verheißene Land, welches von Milch und Honig floss, dies ist der Ruhort nicht. Zwar waren sie eingegangen, aber dort nicht zur Ruhe gekommen. Von dieser Ruhe des millenniäischen Reiches spricht auch der Brief an die Hebräer in Kapitel 4, Vers 9. Dort wird von dieser Sabbatruhe geredet, die dem Volke Gottes, das ist Israel, verheißen ist. Weil der Sabbat oder Schabbat im Alten Testament der siebente Tag der Woche als Ruhetag von Gott her bestimmt war, was wiederum einen Ausgangspunkt im Anfang der Schöpfungstage besitzt, nämlich, dass Gott an sechs Tagen Himmel und Erde schuf, am siebenten Tag ruhte Gott, so hat Gott seinem irdischen Volk den siebenten Tag in der Woche als jenen Schabbat, jenen Ruhetag für Mensch und Tier bestimmt. So ist diese Sabbatruhe die Bezeichnung für das Siebende, für die Shiva, diese Sieben im Millennium, nämlich des siebenten tausend Jahres der Menschheitsgeschichte. In diesen kommenden tausend Jahren, die nichts mit der Gemeinde direkt zu tun hat, sondern Israel betrifft. In diesen tausend Jahren wird der Messias auf Erden als König herrschen. Für unsere Zeit hat der Herr gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber dann wird sein Reich unter seiner Herrschaft stehen und da wird Frieden sein. Darum sind jene Bilder des Alten Testaments bei dem Salomo, ein König des Friedens, 40 Jahre seiner Regentschaftszeit gab es keinen Krieg in Israel. Er war ein Schattenbild auf den kommenden Christus, der im Millenniäischen Reich dann nicht 40 Jahre, sondern 1000 Jahre im Frieden herrschen wird. Also war dieses Laubhüttenfest die Erinnerung des Friedens und der Ruhe für Israel, wo sie eingegangen sein werden in die Verheißungen Gottes. Wie könnte Israel zur Zeit Jesu überhaupt das Laubhüttenfest vor Gott feiern, wenn der Messias in ihrer Mitte weder erkannt noch anerkannt wurde, wo man ihn vielmehr töten wollte? Ist das der Charakter des Laubhüttenfestes, in die Ruhe einzugehen, unter der Herrschaft dieses Messias Christus? In Vers 3 bis 4, da fordern seine eigenen Brüder den Herrn auf, nach Judäa, das ist also Jerusalem, zum Feste zu ziehen. Sie sagen, zieh mit hinauf nach Jerusalem, nach Judäa. Damit seine Jünger, die Jünger des Herrn oder seine Anhänger, die Werke sehen sollten, welche er tat. Und dann sagen sie, im Verborgenen, da kann er doch nicht öffentlich auftreten. Seine Dinge, die er zu tun vermochte, sollte er der Welt zeigen, sagen sie. Und der nächste Vers 5 eröffnet uns, dass seine Brüder im Unglauben reden. Wir sehen, dass der Unglaube auch etwas zu sagen hat. Aber er liegt in Ermangelung des Gotteswillens außerhalb der Verheißung. Die Worte der Brüder genau betrachtet lassen erkennen, dass sie eine Lösung in ihrer eigenen Gedankenart suchten. Sie standen als Volk Israel mit in der Zerrissenheit. Einmal brachte die Zerrissenheit der Meinung des Volkes so viel Not, die sie erlebten, dass man eine Entscheidung mehr als nur wünschte. Der Herr Jesus sollte sich der Welt zeigen. Das war ihre Lösung. Um die Massen der Menschen zu einer Entscheidung zu bewegen. Entweder für oder gegen diesen Jesus von Nazareth. Alles solches Gerede kam natürlich aus dem Urgrund des Unglaubens jener, seiner leiblichen Brüder. Auch könnten wir sagen, mit anderen Worten des Verständnisses wegen, der Unglaube fordert Christus heraus. Das wäre auch eine Überschrift über das Gerede der Brüder. Er fordert Christus heraus, sich selbst zu bestätigen. Und das wird Christus daher nie getan haben, auch dann nicht, wenn seine Brüder bestimmte Gedanken dahin hatten. Diese gleiche Rede des Unglaubens begegnet uns in Matthäus 15, Vers 32, wo es heißt, steige jetzt herab vom Kreuze, auf das wir sehen und glauben. Sie machen ihren Glauben abhängig von einem Geschehen, das nicht Gott gibt, sondern ihr Verstand. In allen Lebenslagen blieb unser wunderbarer Herr stets er selbst. Und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Niemals konnte darum der Herr Jesus auf ein solches Fest gehen, um dort gemäß des Wunsches seiner Brüder das Weltall an Erkenntnis einzuholen, Anerkenntnis der Welt zu haben, dann wäre er doch den Feiernden gleich geworden. Und wir wissen, dass Israel, ähnlich wie heute in der Zeit der Gnade, die geistliche Substanz bis auf ein Minimum geschrumpft war. Und alle, welche die wahre Bedeutung des Laubhüttenfestes nicht kannten, die allein nur den Rummel des Volksfestes in der Art eines Kirchweihfestes heutiger Zeit liebten, durften keineswegs erwarten, den Herrn Jesus als ihresgleichen dabei zu finden. Dieses Fest war nicht sein Fest. Wir brauchen nur das zweimalige, diesem Feste in dem Vers 8 zu betrachten. Zu diesem Feste, sagt er, geht ihr hinauf. Ich gehe zu diesem Fest nicht hinauf. Um alles zu wissen. Erst dann, wenn er, der Herr im Tausendjahrreich, als der ersehnte König mit seinem Volke seine Feste, die Feste Jehovas in Herrlichkeit feiern wird,
da soll er, unser Herr, zugleich auch der Mittelpunkt in all dem Geschehen jenes Reiches des Friedens sein. Jetzt aber hatte man ihn, unseren Herrn, in seiner Niedrigkeit des Fleisches verworfen und suchte man ihn nun sogar zu töten. Da hätte er sich mit seiner Erscheinung, wie die Brüder es vorhatten, auf dem Feste, da hätte er sich ihnen gleich gemacht. Da hätte der Herr Jesus die Stellung seiner Heiligung verlassen. Da wäre er nicht mehr in Übereinstimmung mit seines Vaters Willen gewesen. Da hatte Herr irgendwo, oder hätte der Herr irgendwo die Ehre der Welt oder den äußeren Beifall gewünscht, uns ist nichts von alledem bekannt. Der Jesus hat weder eine Bestätigung, noch hat er in irgendeiner Weise Beifall gewünscht. So entwich er doch geradezu meistens, wenn das Volk zusammenlief, nachdem er irgendjemand geheilt oder gesund gemacht hatte. Da heißt, und er entwich aus ihrer Mitte. Und so sagt nun der Herr Jesus in Vers 8, geht ihr hinauf, ich gehe nicht hinauf. Der Herr Jesus konnte seinen Brüdern, die Brüder des Hauses Josefs und Marias, nicht den Grund sagen, ihrem Wunsche zu entsprechen. Ansonsten hätte er ihnen sagen müssen, dass die Offenbarung des Messias, die so sicher einmal ein oder kommen würde, zugleich auch der Auftakt zu seiner eigenen Kreuzigung werden würde. Das konnte er ihnen noch nicht sagen. Warum denn nicht? Weil die Zeit dafür noch nicht da war. Es war ja Zeit, hier Zeit des Laubhüttenfestes. Vielmehr sagt der Herr mit anderen Worten, gemäß Vers 7, die Welt hasst mich. Was liegt in diesem Satz? Die Welt hasst mich enthalten. Wer hasste ihn denn? Die Römer nicht. Die Römer hassten ihn nicht. Israel hasste ihn. Israel war zu diesem Zeitpunkt Welt. Warum war sie Welt? Sie hatten das Buch des Gesetzes, aber sie taten das, was in diesem Buche stand, nicht. Ihr Kommen nach Jerusalem war Tradition und Formsache. Auch heute leben wir in einem christlichen Abendland. In den allermeisten Häusern der Bundesrepublik Deutschlands gibt es allerwenigstens ein Bibelbuch. Aber dieses Buch hinter dem Glasschrank oder in einem Karton gut verpackt, nützt jenen Besitzern nichts, gar nicht. Im Gegenteil. Es wird ihnen zum Gericht wie einstmals Israel die Tora. Für diese Messias-Offenbarung aber war seine Zeit noch nicht da, Vers 6. Hingegen es für seine Brüder eine sehr günstige Gelegenheit war, durch ihr hinaufziehen nach Judäa, Jerusalem, sich als gläubige Israeliten zu äußern und zu erweisen. Auch wusste der Herr Jesus sehr wohl, dass er einmal die große messianische Kundgebung ausführen würde, nach der seine Brüder in Unwissenheit hier schon verlangten. Aber das sollte nach Abschluss seines Auftrages und zum Passafest geschehen und nicht zum Laubhüttenfest. In dieser seiner Messias-Offenbarung konnte er nicht zum Fest dort oben mit erscheinen. Was aber ist nun, und das ist eigentlich unsere Hauptfrage, was aber ist nun, wenn der Herr nach Vers 10 doch hinaufging nach Jerusalem, nachdem er erst und zuvor in Vers 8 gesagt hat, er würde nicht hinaufgehen? Wenn er nun doch hinaufgeht, so tut er es nicht und schon gar nicht aus dem von seinen Brüdern genannten Grunde, sich der Welt vorzustellen. Jerusalem war damals eine Weltstadt. Allein der geografische Punkt von Kleinasien an einem Punkt, wo sich Afrika, Asien und unweit Europa dort hereinmündend begegnen, war ein zentraler Punkt, der auch in der Heiligen Schrift besonders benannt ist. Sondern lediglich, um dem Volke das Wort Gottes zu bringen, Vers 14. Das war sein Grund, hinaufzugehen. Aber keine Zeichen und Wunder zu tun, weil der Glaube des Volkes dafür nicht vorhanden war. Einen gewissen Schlüssel des Verständnisses unserer Frage finden wir in Vers 10, wo es heißt, er ging wie im Verborgenen. Dazu müssen wir aber vorausschicken, unser Herr Jesus war kein Feigling, welcher sich gelegentlich zu verstecken hatte. Und vor diesen Menschen schon ganz und gar nicht. Vielmehr musste der Herr diesen Weg überhaupt gehen, um den Ablauf seiner bevorstehenden Leiden nicht zu gefährden. Denn das war also vom himmlischen Vater dafür festgelegt, dass der Christus leiden sollte und wie er zu leiden hatte, um aus den Leiden dann den Tod in Kauf zu nehmen. Es wäre also falsch gewesen, öffentlich in einer großen Reisegesellschaft, vielleicht noch mit Mikrofon einer Flüstertüte oben in Jerusalem auf dem Marktplatz anzukündigen, dass er jetzt kommen würde. Das wäre also das genau Entgegengesetzte gewesen von dem, was er zu tun hatte. Es hätte für den Herrn Jesus einzig und allein nur viel, viel unnötigen Kampf gekostet, wenn er dem Willen seiner leiblichen Brüder entsprochen hätte. der vermieden werden musste, ein solcher Kampf, der ihm von Gott her gar nicht auferlegt war. Damit des himmlischen Vaters Weg mit dem Sohn seiner Liebe nicht fehlgeschlagen wäre, denn Gott ist kein Gott der Unordnung, auch in diesen Dingen des Gerichtes an seinem Sohne in keiner Weise. Bei der Gespaltenheit des Volkes über den Nazarener hätte nur zu leicht ein neuer Sturm losbrechen können. Ob es dann dabei noch möglich gewesen wäre, die gereizten Leute mit den verschiedenerlei Auffassungen und Ansichten zu beschwichtigen, ist ebenso eine Frage, die hier gar nicht beantwortet werden kann. Der Herr Jesus jedenfalls tat alles, um den Zustand ihrer Gemüter der Unwissenheit, wie in Vers 11 bis Vers 13 geschildert, nicht in größere Gefahr zu bringen. Und nur so und allein so vermochte der Herr, den Absichten der Schriftgelehrten vorzubeugen. Wie so völlig anders gestaltete sich diesmal sein Einzug in Jerusalem. Beachten wir mal diese Vorgänge. In Kapitel 2 unseres Evangeliums sehen wir ihn noch in königlicher Würde in Jerusalem einziehen mit der abschließenden Handlung der Tempelreinigung. In Kapitel 5, ein wenig später, da sehen wir ihn als einen einfachen Pilger nach Jerusalem kommen. Und jetzt in der dritten Station, mitgeteilt in diesem Evangelium, da schleicht er wie im Verborgenen nach Jerusalem. Und dass der Herr Jesus dennoch hinaufzog und nicht einfach fern blieb, hat schon seinen Grund darin, dass sein Werk in Jerusalem noch nicht zum Abschluss gekommen war. Aber wir gehen noch weiter. Übrigens auch des Herrn Brüder müssen sein Verhalten so verstanden haben. Denn als sie sich Monate später bekehrten, fanden sie in den nachfolgenden Ereignissen die nötige Erklärung des Wortes und zweifelten nicht im geringsten an der Wahrhaftigkeit ihres göttlichen Bruders. Sie anerkannten die hier geschriebenen Worte. Die Liberalen, die gottlosen Christen, erklären ihr Unverständnis mit dem Lügenwort Widerspruch. Das ist ihre Lösung. Hier soll heute gesagt werden, dass es Widersprüche in dieser Weise in der Bibel überhaupt nicht gibt. Widersprüche gibt es nur bei Menschen, von denen die Bibel sagt, dass sie überhaupt nur stückweise erkennen können. Nicht aber bei einem Gott, der so vollkommen ist, wie wir ihn aus der Heiligen Schrift erkennen können. Welch einen Schaden hat doch der Liberalismus auch hier in Deutschland schon angerichtet. Es ist der Widerspruch gegen das geredete Wort. Wie vielen Seelen ist das Gift der Lüge zum Fallstrick geworden? Wie werden diese Leute einmal erstaunt sein, wenn sie unseren Herrn Jesus als Richter Gott begegnen und ihn sehen werden? Zurückkommend auf die unterschiedliche Aussage der Verse 8 und 10, sollte man es eigentlich als ein wunderbares Zeugnis der Inspiration des Heiligen Geistes betrachten, wie Johannes, der Schreiber des Evangeliums, sich keinerlei Mühe gibt, hier etwa eine zusätzliche Erklärung für diese beiden Verse zu geben. Und der Apostel schrieb genau, wie er inspiriert schreiben musste. Und wenn das Wort Gottes nicht selbst zurückhält, einen Schatten etwa in den zwei Versen auf den Herrn fallen zu lassen, so hat auch der Schreiber des Evangeliums überhaupt keinen Anlass, etwaige Schatten der Liberalen zu beseitigen. Das möchte ich hier nur gesagt haben. Auch dann, wenn der Kritikus am Worte Gottes gegen das Wort des Herrn auftritt, der Herr Jesus habe hier die Unwahrheit gesagt, reden Sie, diese Leute von heute. So lassen wir uns daran erinnern, dass der Herr Jesus als der Sohn Gottes niemals eigenständig gehandelt hat. Niemals in eigener Sache handelte. Immer war er, unser Herr, im vollkommenen Gehorsam gegen seinen geliebten Gott und Vater, dem er auch immer unterworfen sein wollte. Eine völlig klare Antwort gibt uns hier Johannes 5, Vers 19. Da heißt es, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Hier heißt es, nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was irgend er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise. Wir können noch weiterlesen in dieser Mitteilung. Es genügt. Wieso sehr, sehr wichtig ist doch die Kenntnis über Gottes Wort in unseren heutigen Tagen. Die Brüder des Herrn gingen den weiten Weg nach Galiläa, von Galiläa hinauf nach Jerusalem, um schon den Anfang oder zum Anfang des Festes dort zu sein. Sie wollten alles miterleben, was in Jerusalem geboten wurde. Diese seine Brüder gingen nach der Weisung des Wortes im Alten Testament, und zwar 5. Mose 16, 16, als ein Muss. Sie standen unter Gesetz und mussten hinaufgehen. Das war ein Gebot Gottes im Gesetz. Der Herr Jesus aber, der nicht unter Gesetz
Stand, zwar geboren unter Gesetz, sagt der Galaterbrief, aber er stand freiwillig unter Gesetz. Er hatte freiwillig sich unter Gesetz gestellt. Er ging auch, und jetzt beachten wir, er ging auch, jedoch nicht mit seinen Brüdern. Er ging nicht vor ihnen, nicht nach ihnen und ihnen nicht nach. Er ging nicht, wie sie gingen, hinauf. Nicht mit den gleichen Absichten ihrer Wundersucht nach Vers 4b, wie sie, nicht um seinetwillen, allein aber um derer willen, die den Herrn Jesus brauchten. Das lesen wir in Vers 37, unseres Kapitels. Wann ging denn nun überhaupt der Herr Jesus hinauf? Wir kommen immer näher, bis wir es genau haben. Wir können ganz genau sagen, als der Vater es ihm hieß. Denn er war gekommen, wie sagt er? Ich bin gekommen, o Gott, deinen Willen zu tun. Er war gekommen, auch in dieser Weise, in dieser Sache, seinen Gottes Willen zu tun. Weil nach Vers 8 noch keine Weisung des Vaters vorlag, sagt er, ich gehe nicht hinauf. Das war das ganz Einfachste vom Einfachen. Später nach Vers 10 aber ging er dem Vater Willen gemäß. Da war er auch sofort gehorsam. Und da sehen wir, dass in solchen Tatsachen doch kein Anlass für liberale Verdrehungen enthalten ist. Und deshalb suchten die Juden ihn zum Feste, lesen wir. Und dann wird uns in Vers 11 gesagt, sie fanden ihn nicht. Und warum fanden sie ihn nicht? Weil ihre Motive außerhalb ihrer verlangenden Herzen lagen. In dieser Sache hat sich bis heute auch noch nichts geändert. Zwar sagt es der Herr im Neuen Testament, wer sucht, der findet. Aber hier sehen wir, dass Menschen, die suchen, aus falschen Motiven Christus nicht finden. Die Begegnung Jesu Christi sollte nicht oben zum Feste. Wunder und Zeichenschauerei sollte nicht Unglauben, sollte nicht Feindlichkeit, sollte nicht Weltanerkenntnis und schon gar nicht Liberalismus sein. Wenn aber unser Herz ihn, den Christus, sucht, so lässt er sich alsbald finden. Damals wie heute. Hast du Jesus, den Sohn Gottes, mit dem jeder Unversöhnte noch im Kriegszustand lebt, schon gesucht? Wenn wir zu Christus kommen müssen, wollen, sollen, dann nur so als verlorene Sünder, weil der Herr Jesus als Sünderheiland gekommen ist. Der Herr Jesus ist nicht für hochmotivierte, hochpolierte Christen gekommen, sondern für völlig verlorene Sünder. Wer zu Christus kommt, hat die Pflicht der Aufrichtigkeit, allen Herzensschwindel vorher abzulegen, zu kommen, wie Gott uns sieht, wie er dein und mein Herz sieht. So haben wir zu kommen, so haben wir zu erscheinen, vor ihm, unserem Gott. Bist du so schon gekommen, dass er dir volles Genüge sein konnte durch die notwendige Vergebung aller Schuld und Sünden? Haben wir ihn mit unseren Herzen so gesucht, oh, wenn der Herr Jesus als der Ruhe und Frieden Schaffende noch nicht in deinem Herzen also eingezogen ist, dann hast du ihn aus anderen Motiven gesucht. Dann demütige ihn und bitte ihn, er möge einziehen auch in dein Herz, weil du ihn aufnehmen möchtest, nicht nach deinem Willen, sondern nach dem Seinem, der auch gekommen war zu sagen, ich bin gekommen, o Gott, deinen Willen zu tun. Amen.